Ja.
Hallo Leute. Diese
Kurze
Folge,
Ansage.
ja, wird eine besondere Folge sein. Es ist eine Art Notfolge. Wir steigen gleich ins Auto, fahren los und dann werden wir in außergewöhnlich schlechter Audioqualität eine
Sonderfolge.
außergewöhnlich kurze Episode präsentieren.
Ja, wir haben tatsächlich diese Woche nicht allzu viel Zeit.
Fast gar keine
Für
Zeit.
alle Menschen, die neu dazukommen in dieser Folge.
Unsere Tonqualität.
Das ist nicht normal so.
So ist es normalerweise nicht. Wir sind eigentlich ganz anders.
Wir sind eigentlich auch qualitativ besser.
Eigentlich sind wir ganz anders. Wir kommen nur gerade nicht dazu.
Ja.
Ja,
Und deswegen,
dafür.
wenn ihr keine Folge wollt, wo die ganze Zeit Autorauschen im Hintergrund
Hört
ist,
bitte
hört eine
Folge
die andere.
25 oder von mir aus 20, die Eggmann-Folge. Die ist schön.
Ja.
Ja, hört diese Folge lieber nicht an.
Hört sich schon, aber vielleicht nachdem ihr ein paar andere Folgen gehört habt.
Ja, oh, nehmt es uns nicht übel. Also deswegen machen wir jetzt auch nur diese ganz, 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 ganz kurze Ansage.
Ja, die auch
Ja.
nicht länger als eine Minute dauern soll.
Aber große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus und möglicherweise haben wir bald eine kleine Überraschung für euch.
Vielleicht.
Ganz, ganz, vielleicht nur.
Ja,
Ja.
dann werden wir uns gleich nochmal
Von
begrüßen, denke ich
dieser,
mal.
ja, genau.
Wir werden, jetzt kommt so ein Cut und dann sagen wir danach wieder Hallo, guten Tag.
Als würde diese Voransage gar nicht da
Als
sein.
würden wir in Wirklichkeit abends aufnehmen, diese Voransage.
Ja, nachdem wir schon längst die Fahrt gemacht haben und festgestellt haben, dass der Sound echt nicht gut ist.
Ja,
Ja,
vielleicht.
also seid vorgewarnt.
Vielleicht sind wir auch Zeitreisende.
Das Brummen in unserem Auto ist von unserem 8-Ventil-6-Zylinder 270 XXL Mustang.
Ja, von so einem
Der
Limousinen-Mustang,
23er Super
der
verbleitend.
8 Räder hat.
Genau.
Und
Und
Flügel, weil es in Wirklichkeit ein Flugzeug ist.
ja, jedenfalls so als
In unserem
Accessoire.
Jet saßen wir
Die
da.
sind nicht funktionsfähig, aber sehen einfach geil
Ja.
aus, die Flügel.
Ja, die sind auch ganz nett, wenn man dann unter Wasser ist,
Ich genau.
damit man dann nicht so
Ja.
schnell absinkt.
Ja, aber. Ja, aber. Ich weiß nicht, was ich
Ja, die
dazu sagen
vertreiben dann
soll.
auch immer die
Ja,
Haie.
wir
So.
vertreiben, ja, Motorhaube auf, Hai rein, Motorhaube zu. Ja, also, trotzdem viel Vergnügen und hört euch die Folge gerne trotzdem auch an. Wir erklären dann auch so ein bisschen, warum wir eigentlich keine Zeit haben.
Ja, vielleicht.
Ja.
Ich habe schon fast wieder vergessen, was wir sagen werden.
Ja, wir werden ja zum Beispiel davon sprechen, dass ich einen Preis gewonnen habe.
Ja, es geht auch ums
Ich muss noch ein, zwei
Schulsystem.
Tage ein bisschen angeben
Ja,
damit. Dann
das
ist
habe
wieder
ich
gut.
gemerkt.
Ja, es geht
Aber nicht
genau.
morgen, nicht morgen
Nein.
an meinem Geburtstag.
Morgen hast du nämlich Geburtstag. Und da ihr nicht wisst, wann wir aufnehmen, da wir nicht Sonntag aufnehmen, wie wir sonst
Nein, es
üblicherweise
ist kein
aufnehmen, es
Sonntag.
ist heute nicht
Es ist
Sonntag.
auch kein Montag.
Genau.
Es
Könnt
ist auch kein
ihr
Samstag.
raten,
Freitag ist auch nicht.
welches ist der Tag, an dem Nele Geburtstag hat? Kleiner Tipp. Es ist auch kein Donnerstag, an dem wir aufnehmen.
Es ist auch kein.
Es ist auch nicht Heiligabend heute. Das auch noch als Tipp.
Ist auch nicht Ostern.
Genau. Also dann. Wann hat Nele Geburtstag und wie alt wird sie? Das könnt ihr dann uns gerne schreiben. Oder auch
Ja.
nicht. Viel Vergnügen
Ja,
mit dieser
tschüss.
Folge. Tschüss.
Die
Die
Yggdrasil-Tapes.
Ja, dann nehmen wir jetzt wohl auf.
Ja, das ist ein kleines Experiment, das wir machen. Anlässlich Folge 26.
Ja,
Und
wir wissen
zwar
gar nicht, ob es funktioniert.
überhaupt nicht,
Wir
aber
sind im
da ihr es
Auto.
hört jetzt, hat es funktioniert.
Ja.
Ja, oder wir sind einfach so frech und geben euch eine ganz, ganz miserable Audioqualität zum Hören.
Ja, wahrscheinlich ist er aber ultralaut im Hintergrund und man hört uns gar
Ja, man
nicht.
hört. Genau, wir haben gedacht, wir gehen back to the roots, zurück einfach mal an die Wurzeln des Übels sozusagen.
Ja.
So hat Yggdrasil Tapes angefangen, mit Gesprächen im Auto nämlich.
Ja, das stimmt.
Wir haben jetzt, also wie spät es bei euch ist, wissen wir natürlich nicht, aber bei uns ist jetzt gerade 7:14 Uhr. Nein, das stimmt nicht ganz. 7:11 Uhr. Die Uhr geht nämlich ein bisschen vor.
Ja, das stimmt.
Ja, und wir sitzen schon im Auto,
Autochen.
frisch gewaschen und gebügelt.
Mit den Bügelfalten in der Hose.
Genau. Was hast du so erlebt, Nele, in der vergangenen Woche?
Ah, irgendwas? Was habe ich erlebt?
Ja.
Ich habe sehr viel gelernt, sehr viel Religion, weil ich gestern...
Du hast Religion gelernt?
Ich habe gestern die Klausur geschrieben.
Okay, interessant. Worum ging's?
Es ging um Utilitarismus.
Okay, es interessant. Was ist Utilitarismus?
Das ist die Annahme von einigen, dass... Also es geht um unterschiedliche Ethikkonzepte. Und es gibt ja einmal die Tugendethik von Aristoteles.
Ah.
Die Güterethik von keine Ahnung
tatsächlich
wem.
Nele.
Ja, und dann gibt es, glaube ich, noch die, die Normenethik oder so, halt von diesem, wie ist er nochmal, Kant, dieses tue nicht, was du nicht willst, dass eine Maxime werde für die Welt.
Ja.
Also sehr kompliziert, einfach mach ja. nicht irgendwas, was nicht die ganze
Zeit. Das geht jetzt, glaube ich, du brauchst jetzt so 45 Minuten ungefähr, ne?
Ja, ich muss das jetzt alles erklären. Ja. Nein, und Utilitarismus ist eine davon, die einfach davon ausgeht, dass einfach immer das gut ist, was halt nützlich ist. Also,
alles ist gut, was nützlich ist.
Nein, immer die nützlichste Variante.
Aha.
Also wenn du zum Beispiel sagst, irgendwie, ich muss jetzt eine ethische Entscheidung treffen, dann triffst du halt die Entscheidung so, dass so wenig Leute wie möglich darunter leiden.
Ja, okay.
Ja.
Ist das nicht schlecht für Minderheiten dann?
Ja, es ist generell eine ein bisschen schlechte Variante. Wir haben auch in der Klausur einen Text bekommen über Abtreibung von einem, der für Abtreibung von behinderten Kindern ist.
Okay.
Und es ging dann darum, es gibt auch noch eine Untergruppe, die heißt Präferenzutilitarismus. Und da geht es halt darum, dass desto mehr man sich selber über seine Präferenzen bewusst ist, desto mehr ist man Person. Ja. Und ein behinderter Mensch ist gar keine Person einfach, weil der ja nicht weiß, was er will.
Also ich ahne, worum es dabei
und
geht,
dann ist
ehrlich
es
gesagt.
Halt so, diejenigen, die am meisten wissen, welche Präferenz sie haben, also die am meisten Personen sind, das heißt die Schlauesten, sind auch die Wichtigsten. Und die gehen dann vor.
Ja.
Und desto mehr Person du bist, desto krasser bist du halt. Und deswegen darfst du halt auch ein Embryo dann einfach töten so, weil der ist ja nicht sich so bewusst über alles. Aber die Eltern sind sich ja bewusst. Also gehen die vor. Und das finde ich ganz schwierig.
Ja, das ist auch ganz schwierig, in der Tat. Und ich hoffe, du hast da auch deutlich dich gegen positioniert.
Man sollte es nur an der Bibel belegen, dass es schlecht ist.
Das ist schlecht.
Ich meine, ich habe es dann jetzt geschafft, aber irgendwie haben alle die Bergpredigt reingebracht und ich nur Sachen aus dem Alten Testament. Aber ich frage mich halt auch, was die Bergpredigt da jetzt bringt.
Ja, was bringt die Bergpredigt da? Das wäre wirklich
die Bergpredigt ist doch nur so, drei Männer hatten einmal einen Acker und siehe da und er sprach.
Ist das nicht auch, gesegnet sind die Skifahrer? Ich glaube, er meint die ganze Wintersportindustrie. Ist das nicht auch Bergpredigt? Gesegnet sind die, die da dies und jenes?
Ja, auch.
Ja.
Und auch irgendwie die, wenn du irgendwie sündigst, dann sollen deine Augen rausgerissen werden und so. Und ich frag mich so ein bisschen, konnte man das wirklich einbringen? Wäre es nicht einfacher gewesen, einfach du sollst nicht töten zu nehmen?
Ja.
Aus den 10 Geboten.
Das ist vielleicht zu oberflächlich.
Nein, nein, ich habe noch andere genommen. Ich habe auch noch die Ursünde, den Sündenfall,
ja.
Die Tatsünde, beziehungsweise Peccatum Actuale.
Macht Religion dann eigentlich noch Spaß, wenn das so, wenn es so, sagen wir mal, so kompliziert, so hochkomplex wird? Hat man dann noch Lust zu glauben eigentlich?
Ich weiß nicht, ob man dann noch Lust hat zu glauben, aber als nichtgläubige Person, oder ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nicht gläubig bin, so, aber ich bin jetzt keine richtig krasse Christin.
Ja.
Und so ist es schon relativ spannend. Ich habe, glaube ich, meinen Begriffszettel mit Hebräischen und Griechischen und was nicht sonst noch alles begriffen, ist 5 bis 6 Seiten lang.
Wäre das für dich was? Religionsforschung? Also jetzt nicht Theologie, sondern sagen wir mal vergleichende Religionswissenschaften zu studieren vielleicht?
Ich glaube, es wäre mir zu nervig dann irgendwann, weil man muss ja auch die ganzen Bücher lesen. Aber es sind ja nicht alle Bücher zu 100% auch wichtig.
Ja, okay.
Also so ein Jesaja oder so muss man, glaube ich, nicht gelesen haben unbedingt.
Ah, übrigens, krasser Themenwechsel. Wenn ihr die ganze Zeit denkt, hat Nele die Schlangensprache erlernt? Annie wird uns sagen können, wie die heißt. Aus Harry Potter, das Zischen und das bin ich wegen fehlendem Popschutz. Popschutz fehlt. Okay, zurück zum Thema. Ja.
Ja, ja, deswegen ist mir, glaube ich, zu anspruchsvoll an die ganzen Bücher. Du musst dann ja auch die, weiß nicht, die Tora lesen.
Ja.
Und so alle Bücher und. Und dann musst du auch Hebräisch können. Und ich glaube, Hebräisch ist schwierig, die Buchstaben zu lernen und alles.
Ja.
Außerdem gibt es das unter den Symbolen auf dem PC nicht. Das heißt, du hast nicht mal eine Chance, es zu schreiben.
Also ich habe Naja, es gibt doch bestimmt hebräische
Tastaturen. Nein, es gibt altgriechisch. Ich habe ja meine Lernzettel gemacht.
Ja, aber es gibt
doch bestimmt... Und dann musste ich unter die Symbole gehen und mega aufwendig jeden einzelnen altgriechischen Buchstaben raus.
Dann kauft man sich eine. Da muss man doch mal ein bisschen flexibel
sein. Aber es gibt ja sogar altchinesisch. Es gibt drei Arten von Japanisch, aber nicht hebräisch.
Als Schriftart.
Ja.
Ja, dann lädt man eine runter.
Denkst du, das geht?
Natürlich geht das.
Hebräisch
kann man
auf runterladen. Wikipedia sind manchmal hebräische Begriffe.
Siehst du?
Man muss die sich da rauskopieren.
Rauskopieren vielleicht. Geht auch. Das ist einfach. Man kann sich auch eine Schriftart einfach neu installieren.
Ja.
Hebräische Schriftzeichen. Auf Trufons. Oder wie auch immer man das ausspricht. Wahrscheinlich habe ich jetzt mich gerade zum Trottel gemacht. Aber wo Trottel? Ich war nämlich in Berlin.
Was hat das mit Trottel zu tun?
Wir waren in Berlin, meine Ehefrau und ich. Ja, ich war eingeladen. Ich stand auf der Gästeliste zur Preisverleihung des Deutschen Fantastikpreises. Kennst du den Deutschen Fantastikpreis?
Ja, ein sehr wichtiger und guter Preis, wo nur die Besten gewinnen können.
Es ist ein hervorragender Preis.
Er ist
Preis.
So anspruchsvoll.
Er ist toll. Es handelt sich um einen Literaturpreis. Und ich würde sagen, er ist toll und wichtig und anspruchsvoll für so eine Bubble auch wieder. Die Bubble der Fantasy- und Mystery- und Horror-Fans. Für die Leute ist das absolut der Oberhype, der Deutsche Fantasy-Preis. Mhm. Aber es gibt auch internationale Gewinner. Es gibt auch so, Stephen King hat ihn schon gewonnen, Tolkien, George R.R. Martin.
Tun wir jetzt mal so, als hätte man so einen richtig unwichtigen Preis. Also nicht, dass der jetzt unwichtig ist.
Nein, ich verstehe schon.
Aber wenn man jetzt einen Preis hätte, der eigentlich nichts wert ist, so.
Ja.
Könnte man ihn dann auch einfach Stephen King verleihen?
Der goldene Tischtennisball, ja.
Ist einfach so, ja, du hast jetzt unseren Preis gewonnen, wup, wup. Und er ist so, ja, also. Und Katrin,
zurück an Absender.
Katrin, die 6 Jahre alt ist und 2 Sätze geschrieben hat, ihn auch gewonnen. Und dann, ja, ist jetzt auch schön, aber...
Ja, könnte man, kann man sicher, warum nicht? Es ist halt die Frage, wie wichtig ist das? Ne? Also Deutscher Fantastikpreis steht schon ab und zu umseitig, wenn man mal schaut, auf den Büchern drauf, auch auf den Büchern der wichtigen Autoren, also nicht nur derjenigen, die gerade mal ihre erste Kurzgeschichte verfasst haben, sondern auch die echte Bücher geschrieben haben. Bei echten Verlagen und so. Selbst die waren auch anwesend zum Teil.
Ja,
Habe ich nachher gegoogelt, wer war das eigentlich und so, weil ich kenne mich in dem Bereich tatsächlich auch nicht so gut aus. Also natürlich kenne ich Stephen King, ist ja klar, aber ich kenne jetzt nicht, sagen wir mal, ich will jetzt keinen Namen nennen, um ihn oder sie nicht jetzt unnötig zu beleidigen, aber habe dann festgestellt, so, what, der war auch da, dem habe ich die Gummibärchen weggegessen, kann das wahr sein? Ja, da ist so eine Buchmesse nämlich. Und also die Buch Berlin ist eine unabhängige Fantasy, Mystery, Horror. Was ist das vierte nochmal? Habe ich vergessen. Messe.
Noir?
Oder? Noir ist so eine neue Sparte. Ist in Deutschland gar nicht so weit verbreitet.
Noir bedeutet schwarz und steht für
schwarz.
Dunkle Geschichten.
Ja, genau.
Mysteriöse, aber auch zugleich etwas gruselige.
Hervorragende Literatur. Könnte man sagen.
Ja.
Kann man es so sagen?
Ja, so ein bisschen wie...
Science Fiction ist das vierte natürlich. Ich
ja,
Idiot.
Obviously.
Ja, und Perry Rhodan. Ich weiß nicht, ob du Perry Rhodan kennst, aber ich kenne Perry Rhodan Romanheftchen, die einmal im Monat erscheinen und so. Und den Autor von Perry Rhodan, oder einer der vielen Autoren, die an Perry Rhodan mitschreiben, den habe ich zum Beispiel gesprochen und getroffen.
Schlecht.
Genau.
Not bad.
Genau. Und so weiter. Und jetzt kommt die Auflösung, warum ich da war. Ich habe vor einem Jahr oder etwas mehr mal an einem Kurzgeschichtenwettbewerb teilgenommen. Da sollte nämlich genau so eine Noir-Anthologie erscheinen mit Kurzgeschichten, mit dunklen, fiesen Kurzgeschichten. Wir haben was richtig Fieses geschrieben über Albert Fish, den Kindermörder, den es wirklich gab, und habe gewonnen. Also in dieser Kurzgeschichten-Anthologie habe ich gewonnen und meine Story, Wisteria, ist dann in dieses Buch gekommen und ein Jahr später ungefähr war das Buch dann plötzlich nominiert für den Deutschen Fantastikpreis.
Ja, und dann hast du gewonnen.
Dann habe ich auch
du
noch...
Du alleine.
Ich stand alleine auf der Bühne.
Kein anderer, auch nicht genau. Perry Rhodan.
Perry Rhodan selber hat auch nicht gewonnen, auch John Sinclair hat nicht gewonnen.
Ja, auch nicht Stephen King dieses
Stephen
Jahr.
King, nee, genau, obwohl der nominiert
der
war.
Der war nominiert für Kurzgeschichten im Noir-Bereich.
Nein, der war nominiert mit bester internationaler Roman, hat er aber nicht bekommen. Aber ich habe die Sachen so durch einen Schleier wahrgenommen, weil es eine großartige, fantastische Erfahrung und ich bin so wie Wayne und Garth vor Alice Cooper. Ich war da einfach und dachte so, ich bin unwürdig, ich bin unwürdig. Und jetzt, ich kann es immer noch nicht glauben, aber tatsächlich, dieser Podcast ist möglicherweise der einzige deutschsprachige Podcast, der co-moderiert wird von einem echten Literaturpreisträger. Ist das nicht funny? Funny?
Nein.
Das ist lustig, finde ich. Mhm. Also das hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht.
Ja.
Und an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich Dank an. Nein, der Fantastischweil ist ja ein Publikumspreis und haben also.
Möchtest du deine Mutter grüßen?
Ich grüße auch möchte meine Eltern grüßen, besonders meine Mutter und meinen Vater. Und ja, also das ist ein Publikumspreis, weit im fünfstelligen Bereich hieß es, haben da Leserinnen und Leser mit abgestimmt. Also ist schon was.
Ja, nicht schlecht.
Ja, hat Spaß gemacht.
Ja. Ja. Ah, da fällt mir gerade ein, dass gestern mich jemand darauf angesprochen hat.
Was?
Auf dich und deinen Literaturpreis.
Nein.
Und
Er erzählte dann,
ja, dass er ein bisschen enttäuscht war.
Wovon?
Und zwar, weil du das bestimmt einer Gruppe an Menschen erzählt hast und du hast denen keine Bücher mitgebracht. Und er dachte, dass du so sagst, so, ach, ich habe übrigens den Literaturpreis und hier ist ein riesiger Karton, nehmt euch ein Buch, weil ich habe jetzt ganz viele, weil ich ja gewonnen habe und dann habe ich 20.000 Auflagen einfach bekommen.
Ja, genau. Und jeder kriegt ein Buch geschenkt.
Jeder kriegt ein Buch geschenkt.
Und keiner kauft es mehr und deswegen ist das Buch nachher schneller verschwunden vom Markt, als man bis 3 zählen kann.
Ja.
Ja, das ist natürlich so.
Er war ein bisschen enttäuscht, deswegen, dass du dann keins mitgebracht hast. Er wollte das unbedingt lesen, weil er auch das Thema schon wusste und weil er das total interessant findet, das Thema.
Ja.
Und also es geht ja um Kannibalismus.
Ja, richtig.
So, und das, er war dann total ein Hype und konnte dann auf einmal sämtliche Kannibalen aufzählen auch und aus der Geschichte irgendwie und 1937 eine ganze Fußballmannschaft verschwindet mysteriös in den Bergen von Ohio und so einfach so wusste dann auf einmal alles darüber.
Ja, ich würde unheimlich gerne Bücher verschenken. Ich bin eigentlich überhaupt nicht dieser Geschäftstroll.
Ja, aber und er meinte dann auch irgendwie so, oh, und das ist ja so ein dunkles Thema und keiner traut sich ja auch darüber zu schreiben, aber der hat sich ja jetzt getraut und oh, und toll und so. Und
du wolltest gerade sagen, dein Mentor hat sich getraut. also das ist vielleicht auch mal ganz interessant zu erfahren für die Hörer, die jetzt noch nicht Bücher veröffentlichen.
Das habe ich ihm auch gesagt, das sollst
du
kaufen.
Also, wenn du Bücher schreibst und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder Self-Publishing, da waren auch einige, also ne? Self-Publishing hat den Vorteil, du musst nicht großartig irgendwie erstmal jahrelang warten, bis irgendein Verlag sich bequemt anzulesen, worum es in deiner Geschichte geht und dann eine Standard 0815 Ablehnung dir zu schicken. Hat aber den großen Nachteil, du musst dich wirklich um jeden Scheißdreck selber kümmern. Lektorat und Layout und was weiß ich und so, ne? Und dann kriegst du es nicht in die Läden rein, dann geht das nur online und so weiter. Dann wird das Buch teurer sein als die Konkurrenzprodukte von großen Verlagen, weil die einfach mit ganz anderen Auflagen natürlich arbeiten. Es dauert länger, bis geliefert wird. Also eine ganze Palette von Nachteilen, so Books-on-Demand-Verfahren halt. Ne? Das Buch wird gedruckt, wenn es bestellt wird und vorher nicht. Oder du hast das große Glück, dass ein Verlag deine Geschichte überzeugt und die das dann halt drucken, auf den Markt bringen. Das hat viele Vorteile, aber den Nachteil, dass du kaum was dran verdienst. Und du bekommst irgendwie als Autor dann zwischen 3 und 5 Freiexemplare. Oder wenn sie mal großzügig sind, vielleicht 10 oder so. Und das war's. Und die Freiexemplare sind schneller verschenkt, als du denkst. Weil du natürlich auch zum Beispiel vielleicht mal ein Rezensionsexemplar raushauen musst an die Presse oder so. Also Autoren sind nicht reich. Das ist ein, also Stephen King ja, natürlich wahrscheinlich.
Ja, die Autoren sind schon
ja,
reich.
Ja, klar. Der kriegt wahrscheinlich auch eine ganze Kiste mit Rezensionsexemplaren. Vielleicht ist das in den USA auch üblich, dass man irgendwie so.
Ich glaube nicht, dass Stephen King seine Sachen noch selber raushauen. Und ich glaube nicht, dass er irgendwem sein Buch in die Hand drückt und sagt, oh, können Sie bitte eine Rezension schreiben? Ich glaube, irgendwer macht das für ihn.
Wenn da jemand zu Besuch kommt und so, ach Stephen, wie ist eigentlich dein neues Buch? Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, es zu kaufen. Ah, hier, nimm dir mal eins. Da hinten steht die große Kiste mit den 1000 Freiexemplaren. Vielleicht ist das so bei dem. Aber jetzt so bei sagen wir mal, kleinen Autoren, und ich bin ja jetzt gerade mal unter 1,85 noch. Also, die haben, das ist nicht so, dass man jetzt jedem da ein Buch schenken kann, selbst wenn man es möchte. Und ich bin nicht gut darin, irgendwie mich überzeugend zu verkaufen. Dafür bin ich viel zu schüchtern und gar nicht selbstsicher genug, zu sagen, hier, nimm dieses Buch, kauf dieses Buch, es ist gut.
Ja.
Habe ich da auch jemanden kennengelernt, der war sowas von sich selbst überzeugt. Und ich habe dann auch gedacht, das ist unangenehm.
Das stimmt.
Das ist irgendwie nicht angenehm, wenn jemand den du überhaupt nicht kennst, von dem du nie gehört hast, dessen Buch du noch nie gesehen hast, irgendwie dich davon überzeugen will, wie geil das ist. Das ist nicht so mein Ding.
Ja, es kommen ja auch oft Leute auf der Straße, wenn man so, weiß nicht, in Hamburg oder so ist, dann auf einen zu und wollen einem so eine CD verkaufen, wo sie so selber gerappt haben oder sowas und dann spielen sie einem immer so einen Track vor und dann muss man immer sagen, ja, toll, aber ich will ihre CD nicht kaufen.
Ja.
Aber gut, es ist schön.
Also ich bewundere, ist bewundern das richtige Wort?
Es ist krass, dass sie das schaffen. Oder auch Leute, die sich so, wenn Notenvergabe ist, dann einfach den Lehrer so, mit dem Lehrer so richtig lange diskutieren, um ihre Note besser zu machen.
Und dann von der 4 auf die 2 aufsteigen.
Ja, das würde ich mich niemals trauen. Ich würde immer sagen, der Lehrer sagt erst deine Note. Deswegen mag ich es auch nicht, wenn irgendwer sagt so, ja, schätz doch mal selber ein, wie viele Punkte du kriegst.
Ja.
Dann ich mir immer, kritisch. Ich will mich nicht besser einschätzen, aber wenn ich mich schlechter einschätze.
Das ist ja auch kein arabischer Bazar, wo man dann so verhandelt. 13, 10, na gut, 12.
Ja, aber so machen das viele Lehrer.
Und du kriegst die Tüte dazu.
Ja, schätze ich doch selber mal ein. Und dann bin ich immer so, ja, eigentlich finde ich schon, dass ich jetzt eine 2 verdient hätte. Schon. Aber ich sage jetzt trotzdem 3+. Und dann sagt der Lehrer, na, ist eigentlich eine glatte 3. Und dann denke ich mir, ja.
So, hättest du 2 gesagt, hätte der Lehrer gesagt, naja, nee, bei mir steht eine 2-.
Ja. Das denke ich mir dann manchmal so. Und dann mag ich es eigentlich lieber, wenn der Lehrer so sagt, ist eine 3. Und dann sage ich so, ich habe immer die Hausaufgaben gemacht. Und dann sagt er so, ja, okay. Weißt du?
Ja.
Also erstmal so das Schlechte nehmen und dann noch so sagen, sie haben aber schon dran gedacht, dass ich die Hausaufgaben und das Referat und alles, anstatt dass man so was Gutes sagt und er dann so, nee, sorry. Nee, eigentlich nicht. Das ist irgendwie unangenehm.
Das ist unangenehm, das stimmt. Ach, ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, in so den entscheidenden Zeiten war es mir einfach egal. Ich finde überhaupt das Notensystem oder das ganze Schulsystem eigentlich, das ganze Bildungssystem auf der Welt.
Das ganze System.
Da hakt es irgendwie.
Ich habe mir auch neulich irgendwie, bin ich in so eine, aus Versehen in so eine Bubble wieder reingerutscht mit Leuten, die irgendwas am Schulsystem verändern wollen.
Ja.
Und dann hieß es dann halt auch immer in den Kommentaren so, ja, es nützt jetzt nichts, ob wir jetzt 12 oder 13 Jahre im Abitur machen. Es geht einfach darum, dass das alles muss nochmal geändert werden, so. Da kommen wir jetzt nicht mit, nehmen wir vielleicht mal Altliteratur aus dem Lernplan raus oder so, das nützt nichts. Wir müssen nochmal von vorne anfangen.
Oh, von ganz vorne?
Von nochmal ganz
vorne. Die Schüler sitzen im Kreis um den Lehrer, der in der Tonne hockt?
Ja.
Und bringen ihm Obst und Gemüse vorbei? Ich weiß nicht.
Nein, nicht nochmal ganz von vorne, aber halt so, es nützt halt nichts, wenn man so eine Kleinigkeit verändert. Wenn so Gabriela irgendwie sagt, oh, 2 Lehrer bewerten aber zu nett. Also muss jetzt jeder Schüler richtig streng bewertet werden. So, Schulen sind ja auch unterschiedlich.
Genau. Also darüber laufen auch heiße Debatten, was muss eigentlich bewertet werden.
Ja, und ich sehe ständig irgendwie so solche, weiß nicht, dann auch irgendwie von so der Bild oder sowas, so Interviews, die dann darauf, so wie dumm sind Abiturienten in Wirklichkeit. Und dann geht sie zu irgendwelchen Schülern und fragt die dann so 5 Fragen, die total...
Wirklich Gabriele? Also, oder was? Wer fragt 5 Fragen?
Ich weiß nicht, irgendeine Frau halt.
Ja.
Und dann total schwere Fragen, die sie dann nicht beantworten können. Und dann sagt sie, ja, war ja auch klar, war ja so klar. Aber sie selber muss halt jedes Mal, wenn sie jemanden fragt, und sie stellt dann ja alle die gleichen Fragen, aber jedes Mal, wenn sie fragt, muss sie erstmal auf ihren Zettel gucken, um sich das nochmal durchzulesen und so. So, wer hat dieses Buch geschrieben? Goethe?
Ja.
Lessing? So, weißt du, okay. Ja, obviously, bist du dümmer als die ganzen Abiturienten.
Das aber ist überhaupt so diese ganze Wutbürger-Kultur auch und dieses... Es geht einfach nur darum, nur noch Leute schlecht zu machen und Leute anzugreifen und so weiter. Es ist auf Facebook eine Diskussion entbrannt über die schicke Tasse von 3 Fragezeichen und der dunkle Taipan.
Warum?
Es steht da drauf, Titus Jonas, oben drüber, was ja Justus' Onkel ist.
Ja, genau.
Und dann drunter, The Jones Salvage Yard.
Okay.
Oder Salvage? Ne, Salvage. Heute habe ich es nicht so mit der Aussprache. Heute Morgen, inzwischen ist 7.36 Uhr. Also dazu erstmal, wieso sollte ein gewisser Titus Jonas einen Jones Savage Yard leiten? Wieso nennt Herr Jonas seinen...
Ja, weil es ja auf Englisch ist. Dann müsste es eigentlich also Jonas sein.
Nein, Jones. Nicht? Also in der amerikanischen Ausgabe heißen die Jones.
Ist ja Jones.
Ja, Familie Jones. Jupiter Jones. Titus. Titus. Tilda Jones.
Ja.
Ja. Also müsste da Jones stehen.
Ja.
Ja.
Aber da steht doch auch Jones.
Nein, da steht Jonas. Titus Jonas.
Ach so.
Oben steht Titus Jonas und dann steht da Jones Salvage Yard. Also es ist in sich nicht schlüssig.
Ah.
Interessant.
Ja, stimmt.
Bei der heiß begehrten Tasse. Und dann Salvage Yard, oder wie auch immer man das ausspricht, dieses fucking unbedeutende Wort, heißt Schrottplatz.
Ja.
Ja.
Also Schrottplatzplatz. Bei Yard?
Nee, das zusammen, dieses Wortkombi heißt Schrottplatz. So. Aber in jeder, der es hören will und auch die, die es nicht hören wollen, werden von Justus darüber aufgeklärt, dass es bitteschön nicht Schrottplatz heißt, sondern Gebrauchtwarencenter, Titus Jonas.
Na.
Ah.
Also hat jemand, der sich nicht so gut damit auskannte, die Tasse wahrscheinlich.
Ist es ein Fehler? Ich habe ein bisschen recherchiert natürlich und habe herausgefunden, dass es ursprünglich Junkyard hieß, was auch Schrottplatz heißt.
Ja.
Und dann hat Justus gesagt, das sei nicht gerade geschäftsförderlich, hat es seinem Onkel so gesagt, und er solle das doch bitte in Salvage Yard umnennen, was aber auch Schrottplatz übersetzt heißt. So, und in der deutschen Übersetzung müsste man dann also eigentlich geschrieben haben, Onkel Titus, Schrottplatz ist nun wirklich kein besonders verkaufsfördernder Name, nenn es doch lieber Schrottplatz.
Na, und deswegen haben sie das einfach übersetzt.
Und deswegen haben sie da dieses Struggle da. Und dann denke ich, deswegen heißt es wirklich Salvage Yard. Also das ist richtig, ist kein Fehler an all die Hörer, die noch hängen geblieben sind bei uns von der 3-Fragezeichen-Folge beim letzten Mal. Es hat übrigens tatsächlich funktioniert, ne? Wir haben doppelt so viele Folgen, also doppelt so viele, na, Klicks. Nicht Klicks, sondern dass Leute die ganze Folge durchgehört haben. Bis zum Ende. Ja, und das Programmheft ist inzwischen in guten Händen. Nur so viel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwas darüber verraten darf, wer es gewonnen hat. Aber es ist gewonnen worden.
Yay.
Ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. Ja. Ja, wir sind jetzt gerade auf der Autobahn.
Deswegen ist es wahrscheinlich unverständlich.
Ja.
Kann ich mir gut vorstellen, dass einfach
man
niemand irgendwas...
kann jetzt irgendwie überhaupt nichts mehr hören. Vor allem durch mein Mikro. Und das fehlende
Pop. Die jetzt fahren so laute LKWs an uns vorbei.
Ja.
Ja, also kann wie gesagt einfach sein, dass wir die Folge nicht hochladen.
Ja, aber dann würdet ihr das ja merken. Also wenn ihr merkt, dass wir die Folge nicht hochladen, hat es einfach damit zu tun, dass uns die Tonqualität zu schlecht ist.
Ja.
Da wisst ihr Bescheid jetzt. Und müsst euch nicht wundern, wieso kommt da gar keine Folge? Hat das damit zu tun. Befindet sich die Unterhaltung gerade an einem etwas toten Punkt?
Ja, ein bisschen.
Warum?
Ich weiß es nicht.
Worüber hatten wir vorher geredet?
Davor hatten wir über... den Fantastikpreis geredet.
Nein, und danach haben wir ja schon ein neues Thema gehabt. Ah ja, Schule soll verbessert werden.
Ach ja.
Ja,
ja, dann, ständig genau. Solche, die Abiturienten wissen nichts mehr. Die Abiturienten haben ja keine Ahnung.
Ja,
die Lehrer bewerten zu nett. Die Prüfungen sind zu leicht. Und ich denke mir so, Leute, wir sterben gerade alle. Könnt ihr es vielleicht lassen?
Du stirbst, weil du an einer besonders, sagen wir mal, fordernden Schule bist. Ich glaube, du bist an einer Schule, die ein relativ hohes Niveau ansetzt.
Das kann ja gut sein. Ich verstehe auch nicht, wenn Leute aus anderen Schulen oder so sagen dann, Abitur ist ja voll einfach und ich denke
ich bin Abituralter.
Ja, und dann denke ich mir mal, nein, selbst die Einserschüler in unserer Klasse haben halt keine Einsen, sondern irgendwie eine 3, weil der Anspruch so hoch ist, aber die lernen halt alle so 24/7 und sind immer noch kurz vorm psychischen Zusammenbruch.
Ja.
Also ich glaube, entweder das liegt an der Schule oder es liegt einfach, ich weiß es nicht.
Es liegt an verschiedenen Aspekten, würde ich sagen. Und zwar... zum einen liegt es daran, dass es eine sehr kleine Oberstufe ist, dass sich das nicht gegenseitig in irgendeiner Weise befruchtet und dass der Blick auf jeden einzelnen Schüler sehr, sehr genau ist.
Mhm.
Also ne, an deiner Schule kennt ja jeder jeden mit Namen irgendwie.
Ja.
Und auch die Familiengeschichte und auch die etwas schlüpfrigen intimen Details. Hm. Naja, und war ein Scherz. Und das Zweite, woran das auch liegt, ist, dass du einen relativ hohen Anteil an unter deinen Lehrern hast, die Quereinsteiger sind.
Ja, das stimmt auch.
Also, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, so im Sinne von, die Quereinsteiger, die wissen überhaupt nichts über Didaktik. Sondern ich meine damit, dass das ja zum Teil Wissenschaftler sind, die dich unterrichten.
Mhm.
Also, dass im Prinzip bei Leuten Unterricht, die ebenso gut auch an der Universität unterrichten könnten oder so, die einfach totale Koryphäen sind in ihren Fächern und so. Und deswegen vielleicht auch sehr, sehr genau hinschauen. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen.
Und dann kannst du nachher sagen, okay, ich habe zwar ein scheiß Abi, aber ich habe viel gelernt.
Ja, toll.
Ja, weiß ich nicht. Ja, aber weißt du, es geht ja schon ganz woanders los. Ich habe neulich an einer Debatte teilgenommen Da wurde darüber geredet, was wird eigentlich alles in der mündlichen Note festgehalten. Und es ist zum Beispiel dann in einer Gruppe von Lehrern, also wo alle Leute Lehrer sind, nicht ganz klar gewesen, was ist eigentlich alles Bestandteil der mündlichen Note.
Ja, das ist natürlich kritisch.
Ja, das ist kritisch.
Aber da finde ich sowieso, sollte einiges geändert werden, selbst wenn es klar gewesen wäre, weil einfach zum Beispiel die Hausaufgaben werden viel zu wenig bewertet, finde ich.
Die Hausaufgaben dürfen, Fun Fact, gar nicht bewertet werden.
Aber die müssen doch in die mündliche Note einfließen.
Nein, dürfen sie nicht.
Aber das ist unfair für die Leute, unfair, die sie machen.
Ja, ja, es ist unfair, aber auch wenn jetzt Mama und Papa die ganze Zeit die Hausaufgaben machen und jedes Mal kriegst du eine Eins dafür, dann ist es auch unfair.
Ja, aber das passiert ja im Normalfall nicht.
Aber das ist der Grund, weshalb Hausaufgaben tatsächlich nicht bewertet werden dürfen.
Aber das ist scheiße. Besonders in der Oberstufe ist es halt so, dass du dann teilweise aufkriegst, liest dieses Buch. Und dann machst du das als einzige Person und dann wird es nicht bewertet.
Ja, aber es gibt ja einen Trick. Du kannst ja zum Beispiel, liest dieses Buch, aufgeben und dann unangekündigt eine schriftliche Hausaufgabenkontrolle schreiben. Und die darf bewertet werden. Fließt dann in die mündliche Note ein.
Aber das macht ja niemand.
Das macht ja bei dir niemand, aber das macht man schon. Ich mach das regelmäßig. Auf jeden Fall
finde ich, ist das der Struggle an dem Ganzen.
Ja,
dass manche Lehrer... Die Hausaufgaben, ich meine, es ist ja offensichtlich viel aufwendiger, wenn du 2 Stunden zu Hause sitzt und irgendwas liest und aufschreibst und sowas, als dich einmal im Unterricht zu melden, um zu fragen, wie das jetzt nochmal genau funktioniert hat.
Wenn ich dir, sagen wir mal, eine etwas kompliziertere Matheaufgabe stelle und sage, so, in 5 Minuten hast du die gelöst jetzt und du schaffst das, dann ist das natürlich fantastisch als Note. Wenn ich die dir aber gebe und sage, ich komme in 2 Jahren wieder und bis dahin sollte diese Aufgabe gelöst sein, dann hat das eine ganz andere Qualität.
Ja.
Und du weißt nie, ob jemand 2 Jahre zu Hause sitzt an den Hausaufgaben oder 5 Minuten. Du weißt also den Zeitfaktor nicht zum Beispiel. Du weißt nicht, wie viel Hilfe haben die Eltern gegeben oder ist der arme Tropf ganz alleine in dem Zimmer, wo noch die 3, also die Drillinge, die gestern zur Welt gekommen sind, heulen oder so. Ja, und da kein Schreibtisch hat, sondern auf dem Fußboden, wo die Katzenfamilie wohnt, seine Hausaufgaben machen muss oder sowas.
Ja.
All diese Dinge weißt du nicht. Und deswegen kannst du es nicht bewerten, die Hausaufgaben, weil das immer ungerecht ist.
Ja.
Da müsste man all diese Aspekte ja mit reinnehmen. Viel interessanter ist, dass es einen Aspekt gibt, zumindest in Niedersachsen ja, wird es auch sogar beurteilt, wenn auch nicht benotet, ist das Arbeitsverhalten. Und das Arbeitsverhalten fließt nicht in die Note mit ein. Interessant, oder?
Ja, das ist aber sehr
interessant. Das Arbeitsverhalten führt nur zu gewissen Noten, aber es fließt nicht in die Note mit ein.
Und wenn jemand die ganze Zeit laut ist und nervt, dann ist es doch klar, dass er dann
nicht auf die Note bekommt. Läuft ja ins Sozialverhalten sogar rein. Ja, aber das Lautsein und Nerven darf eigentlich nicht benotet werden. Interessant.
Na, ich finde, man sollte mehr auf die stillen Schüler eingehen. Im Moment ist das Schulsystem irgendwie so, sei extrovertierter, um gut zu sein.
Ja.
Und introvertierte Leute haben keine Chance einfach.
Okay, wir nähern uns jetzt gerade dem Ziel, muss ich ganz kurz sagen.
Ja.
Und damit würde ich sagen, beende ich mal so den ersten Teil dieser Folge mit einer scharfen These. Ich finde, Schule sollte wieder so sein wie früher. Bis gleich.
Muss ich auf das Viereck drücken?
Ja.
Die Yggdrasil-Tapes.
Ja, ach, ist aber du hattest diese kritische These zum Schluss gesagt und jetzt wird sie nicht aufgelöst.
Die wird aufgelöst, aber erst in der nächsten Folge.
Cliffhanger.
Ein Cliffhanger, genau.
Ja.
Du darfst nicht vergessen, ich muss die Folge auch noch schneiden.
Stimmt.
Und hochladen.
Ja, dann tschüss, ne?
Und bewerben.
Und tschüss.
Ja, genau. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Beim nächsten Mal wieder eine normale Folge in normaler, gewohnter Audioqualität.
Ja.
Wir freuen uns auf euch. Bis dann.
Ja, tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.